63,000 people. Unknowing Season 7. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und letzter Gast in Season 7 und zugleich auch vor der Sommerpause ist Andreas Böttcher, Group General Counsel ESG and Sustainability Strategy Lead der SBO sowie Founder von ESG Chain. Lieber Andreas, ich habe es geschafft, das anzumoderieren. Wahnsinnsjob. Und servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und Gratulation zu der schönen Anmoderation.
Ja, das war schwer. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, aber ein Wahnsinns-Jobprofil. Wir kommen dann nach und nach dazu. Karriere und Werdegang Podcast. Ich habe es immer wieder erwähnt, ich bediene mich bei öffentlichen Einträgen, die mein Gast auf LinkedIn macht. Und da hat bei dir ein Eintrag bei mir Neugierde erweckt, der 2011 quasi das Gerichtsjahr in Wien mit Schwerpunkt Litigation. Erklär uns doch mal, was war dein Anspruch dazu und Litigation, was ist das überhaupt?
Na, vielen Dank. Ja, es ist vollkommen richtig. Ich habe eigentlich eine relativ klassische Ausbildung gemacht. Habe sozusagen hier klassisch Rechtswissenschaften und BWL studiert, kleiner IT-Schwerpunkt auch gehabt. Und da war es einfach naheliegend, dann nach dem Studium hier ans Gericht zu gehen und dort einmal wirklich sozusagen Live-Gerichtsverhandlungen kennenzulernen. War auch bis zu einem gewissen Grad durch eine Mussaufgabe. Mhm. Und ich habe tatsächlich in einem, ich sag mal, guten halben Jahr sowohl Zivilverfahren, die alltäglichen Themen, die man so hat, kennenlernen dürfen, aber natürlich auch sehr, sehr böse Geschichten im Strafverfahren. Und das war durchaus eine sehr prägende Zeit, muss man sagen.
Und Litigation, werden vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, bitte da um eine kurze Präzisierung, was das ist.
Genau, Litigation sind im Wesentlichen Gerichtsverhandlungen. Und also alles, was sich hier vor Gericht abspielt, würde ich unter Litigation hier subsumieren.
Okay, also gar nicht so die schärferen Fälle, sondern alles, ne?
Genau.
Okay, ja. Wunderbar. Was ich auch nicht wusste, ist eine spannende Geschichte bei der OMV, die du in Deutschland gemacht hast, auch 2011. Bitte auch da ein paar Worte.
Das war eine ganz interessante Sache. Ich bin damals angeworben worden, schon in Studienzeiten, vielleicht mal die OMV von innen kennenzulernen und habe die große Chance gehabt, in Deutschland bei der OMV, also wirklich sozusagen in der deutschen Gesellschaft neben der Raffinerie hier tätig zu sein, war in der sehr, sehr schönen kleinen Rechtsabteilung hier und habe in der kurzen Zeit, weil es ja eigentlich ein Internship war, doch wirklich sehr, sehr spannende Projekte gesehen und habe dort ehrlicherweise schon auch durch die Nähe zur Raffinerie sehr das Industrie- und dieses Energiegeschäft schätzen gelernt, ja, was dann ja sozusagen 10 Jahre später wieder aufgepoppt ist bei mir. Aber das war so der erste Einstieg, sage ich jetzt einmal, in das Thema Industrie und vor allem auch Energieindustrie.
Du hast dich damals für Deutschland entschieden. Wenn das in Österreich gewesen wäre und es wäre genauso leibend gewesen, hättest du vielleicht gleich überlegt zu bleiben?
Vielleicht, ja, vielleicht. Was mir in Deutschland sehr gut gefallen hat, es hat doch eine gewisse Kleinstrukturiertheit, ja, und dadurch war man doch aus dieser doch sehr Juniorenposition heraus sehr nah auch an Entscheidungen dran und das hätte ich in der OMV in Wien sicher in dieser Form damals nicht erleben können. Vielleicht hätte es mich in der OMV gehalten. Bin ja grundsätzlich ein großer Sympathisant der OMV.
Sehr gut. Es ist so, dass du ja Legal quasi auch dann bei der OMV gemacht hast und das ist dann auch quasi dein Job geworden. 2011 gewechselt zu Wolf Theiss, zu einer großen Kanzlei. Waren dort Kapitalmarktcases irgendwie dein Thema oder was war dein Job dort?
Also ich war auf die Frage ein bisschen vorbereitet.
Okay, ich bin ja Kapitalmarktmensch.
Na klarerweise, ja. Na, da muss ich ein bisschen enttäuschen. Ich bin als Wirtschaftsrechtler zu Wolf Theiss gekommen.
Okay.
Habe diesen Pfad auch dann jahrelang weiterverfolgt und habe eigentlich in all diesen Jahren ganz klassisches M&A gemacht.
Ja, spannend.
Was hochspannend ist, also ich habe jetzt mal vor kurzem mal nachgezählt, ich habe so circa 30 Transaktionen begleiten dürfen. Das waren mittelständische Unternehmen, teilweise auch sehr ausgerissene Fälle und das war wirklich eine hochspannende Zeit.
Ja, auch in der Zeitreihe natürlich. 2011, da haben wir Lehman so halbwegs verkraftet. Es musste viel neu zusammengebaut, gemerged, geacquisitioned werden und so weiter. Kann ich mir super vorstellen, ja.
Vollkommen richtig, ja.
Und hast du da Branchenschwerpunkte gehabt in der M&A?
Tatsächlich ja. Der Großteil war im, ich sage mal, mittelständischen Zulieferbereich, um das so im weiteren Sinn zu beurteilen, aber einer der Schwerpunkte, und das war die konkrete Frage, war auch tatsächlich im Energiebereich, nämlich im neuen Energiebereich. Ja, da spiele ich jetzt auf das Thema an, tatsächlich erneuerbare Energien.
Ja, okay, ist damals richtig in die Mitte der Gesellschaft und der Companies gekommen.
Vollkommen richtig, ist in die Mitte der Gesellschaft gekommen, ist auch sozusagen privat finanzierbar geworden damals. Da gab es einen kleinen Hype, den wir dann ja Jahre später dann wieder erlebt haben, sogar noch viel größer eigentlich.
Ich liebe ja diese Vorgeschichten, weil ja dann künftige Jobs und was man dort genau macht, irgendwie logischer und visibler werden. Wir sprechen über das Jahr 2016 und über deinen Beginn bei der Schoeller Blackman Oilfield, bei der SBO, dass dort Legal und Compliance deine Aufgaben sein würden, war eigentlich aufgrund deiner Genese wenig überraschend, aber Capital Markets sind, glaube ich, gleich von Beginn an dazugekommen. Bitte auch da um ein paar Beweggründe für diesen großen Schritt, glaube ich mal. Ne?
Also das kann ich voll unterstützen, was du gesagt hast vorhin. Der Sprung zur Schoeller Blackman war persönlich gesehen ein sehr, sehr großer Sprung. Im Nachhinein und auch damals schon erkannt, eine sehr große Chance, weil ich tatsächlich mit dem Kapitalmarkt ausgesprochen wenig Berührungspunkte hatte. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, man fängt auch mit dem Begriff, sage ich jetzt mal, der Investor Relations, was es ja letztendlich war von der Funktion her, fängt man jetzt als Nicht-Insider im Kapitalmarkt hier leider Gottes immer noch sehr wenig an. Ja, wir sehen jetzt seit einigen Jahren, dass es tolle Studienprogramme gibt, wo speziell dieses Berufsbild ausgebildet wird. Aber ehrlicherweise, wenn man klassisch von der Wirtschaftsuniversität kommt, wo ich ja beheimatet war, hat man mit dieser Begrifflichkeit oder mit dieser Funktion eigentlich sehr wenig Berührungspunkte. Und deswegen war das für mich damals, und ich auch rückblickend gesprochen, wirklich ein Sprung ins kalte Wasser irgendwo. Ein durchaus berechneter Sprung, aber durchaus ein Sprung ins kalte Wasser. Und eine für mich damals unglaublich spannende Herausforderung.
Als erfahrener Jurist, der M&A-Deals gestärkt, auch viel Wissen mitgebracht hat, wie neu war der Bereich Compliance für dich damals?
Der Bereich Compliance war mittelmäßig neu, sage ich mal. Was wirklich natürlich neu dazugekommen ist, ist das Thema Kapitalmarkt-Compliance.
Ja.
Da hatte ich davor natürlich relativ wenig Anknüpfungspunkte. Die gruppeninterne Compliance ist natürlich der Ankerpunkt gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das heißt, hier konnte ich auf eigene Referenzen hier im persönlichen Tun hier zurückgreifen. Ja.
Jetzt ist die SBO nicht immer durchgängig im ATX gewesen, aber die meiste Zeit und ein kleineres Unternehmen in einem größeren Index. Wie ist das strukturiert in einem Unternehmen wie SBO im Vorstand? Wo ist das angesiedelt, das Thema Capital Markets und Investor Relations?
Die SBO hat eine sehr, sehr spannende Position, weil es ist richtig, die SBO ist natürlich ein relativ kleiner Konzern, sage ich jetzt einmal. Ein kleiner Konzern, der durchaus auch nach unten hin relativ klein strukturiert ist, massenhaft viele Standorte, mit mitunter wirklich sehr, sehr wenig Personal. Aber die SBO hat eine Besonderheit, die auch über die Jahre natürlich sehr konsequent, und da meine ich jetzt auch die Jahre vor meiner Zeit, sehr konsequent aufgebaut wurde, nämlich eine ganz, ganz starke Positionierung in einem ganz, ganz, ich sage mal, attraktiven Sektor. Und das war damals halt vor allem der Öl- und Gassektor natürlich, wodurch man die Möglichkeit hatte, dadurch, dass man ja immer auch bankenseitig dann in den Sektorteams angesiedelt war, dass man auf einmal gebenchmarkt wurde gegen die ganz, ganz großen Spieler in diesem Bereich. Also von dem her ist es richtig. Wir sind Großunternehmen in Österreich, aber letztendlich ein relativ kleiner Zulieferer natürlich für eine sehr, sehr große Nische. Aber zugleich werden wir eben gebenchmarkt gegen Unternehmen wie Schlumberger, also Schlumberger, BKUs und so weiter, die ja ein Multiples größer sind als wir und die tatsächlich eine Schlagkraft haben in der Industrie. Und diese Schlagkraft haben wir im Kapitalmarkt mitunter auch. Ja. Und das ist schon eine sehr spannende Position. Die Frage war natürlich, wo ist das angesiedelt? Das ist ein ganz klar, also Kapitalmarkt ist bei der SBO ein ganz klar strategisches Thema. Das heißt, das war immer beim CEO angesiedelt und wird auch sicherlich beim CEO angesiedelt bleiben.
Mhm. Schlumberger hast du erwähnt, da glauben die Mehrheit der Journalisten sogar, gab es einmal so eine Umfrage, dass das was zum Trinken ist. Ist aber Competitor von euch natürlich im Bereich Drilling.
Vollkommen richtig, ist eigentlich ein Kunde und mitunter auch ein Competitor. Ja. Also die Säfte, die Schlumberger produziert, würde ich eher nicht trinken, sondern eher in den Tank füllen.
Das ist eher letal. Ja. Gut, OMV hast du gearbeitet, SBO reden wir gerade drüber. Es ist manchmal verallgemeinert auch von uns Journalisten, wenn man sagt, die Ölwerte. Wie würdest du das sehen? Kann man euch schon irgendwie beide als prozyklisch mit Ölpreis sehen?
Grundsätzlich
keine OMV-Analyse abbringen natürlich.
Ja. Also zu OMV werde ich mich sicher nicht äußern. Zu Schöller Blackman kann ich schon tun. Ja, natürlich ist eine gewisse Konnektivität gegeben zum Ölpreis, und der Ölpreis diktiert halt einmal jetzt so aus Makroperspektive, wo die Industrie so hinläuft. Das ist vollkommen klar. Es gibt auch gewisse Korrelationen zwischen dem Öl- und dem Gaspreis durch die Verträge bedingt. Also von dem her ist es klar, dass es hier die große Benchmark ist, aber dennoch laufen wir teilweise auch ein bisschen antizyklisch. Von dem her vermeiden wir es immer zu sagen, also dieser eine Wert ist es, wo man hinschaut, das ist die Benchmark, sondern tatsächlich gibt es ja auch Nuancen. Und wenn man unsere Geschichte anschaut, und darüber werden wir eh noch sprechen, gab es auch wirklich Aspekte, wo wir es geschafft haben, einfach durch eigene Unternehmenskraft hier einfach einen Wert zu kreieren, der vom Öl eigentlich völlig abstrahiert war.
Dann schließe ich da gleich an. Du bist jetzt 7 Jahre beim Unternehmen dort, also 2016 eingestiegen. Wir haben jetzt 2023. Es war ja vom Umfeld her unpackbar, was da alles an externen Einflüssen gekommen ist. Wir haben in der Pandemie mal einen negativen Ölpreis gehabt im Future drinnen und so weiter. Ich möchte das, was du jetzt in den Raum gestellt hast, die Innovationskraft von der SBO und die Stärke da jetzt anknüpfen und um ein bisschen diese Zeitreise auch, wo es mit dem Produkt hingegangen ist, aufgrund auch der internationalen Needs, die es gegeben hat.
Ja, also da kann ich natürlich viel erzählen. Und du sagst ja gerne, ich sage immer scherzhaft, auch im Freundeskreis, ich bin, ich sage mal, 7, 8 Jahren schon 3 Krisen erlebt, veritable Krisen erlebt, und das erleben zum Glück nicht allzu viele Menschen, muss man sagen, auch nicht allzu viele Kollegen im Kapitalmarkt. Ja, also wir hatten natürlich, also wie ich gekommen bin, das war ja insofern ganz interessant, das war ja sicherlich das schwierigste Jahr in der Unternehmensgeschichte, bis dahin, aber auch von da an weg. Ich kann mich erinnern, also die Aktivität war quasi, also gefühlt quasi zum Erliegen gekommen damals im Februar 2016.
Kannst du uns dann noch auf die Sprünge helfen, was damals der Grund war?
Ja, das war ganz einfach. Die OPEC hatte kurz vorher announced, dass sie sozusagen ihre Töpfe öffnen und die Produktion hochfahren, mit der Ambition, letztendlich das Fracking in irgendeiner Form halt zu limitieren oder abzudrehen, das US-Fracking, muss ich sagen. Also hier den größten Competitor international hier zu limitieren. Und das hat dann dazu geführt, dass es halt einfach eine Ölpreis-Explosion gegeben hat, die halt dann letztendlich halt zu einem Nachfrageeinbruch geführt hat durch den Umkehreffekt. Ja. Und also wir waren damals in der sogenannten Ölkrise der Jahre 14 oder 15 bis 16 eigentlich.
Hat man dich auch deswegen geholt, glaubst, dass man da einen M&A und Legal-Experten holt, der eine ganz besondere Herausforderung mitmanagen soll von Anfang an?
Naja, das wäre anmaßend. Also es gab damals sehr, sehr, sehr gute Köpfe im Unternehmen und gibt sie heute noch auch ohne meine Person. Also das würde ich nicht sagen. Aber es stimmt schon, ich bin damals gekommen in eine Akquisitionsphase hinein. Wir haben damals eigentlich die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte gemacht. Das war, wie gesagt, 2 Monate später, im Jahr 2016. Und was dann begonnen hat, und das war wirklich hochinteressant, war dieser ganz große Fracking-Boom, ja, der ja dann noch lange angehalten hatte, die Jahre 17, 18, 19 völlig überstanden. Und man konnte damals natürlich aus dieser wirklich brillanten Akquisition heraus einfach die Positionierung des Unternehmens noch einmal nachschärfen. Und letztendlich hatte dann auf der einen Seite den Marktbenchmark, auf der anderen Seite den internen Benchmark durch diese Akquisition, die wir auch teilweise ja publik machen mussten aufgrund der Transaktionsstruktur und konnten damit eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte einfahren am Kapitalmarkt und operativ.
Muss ich journalistisch kurz nachhaken noch und bitte noch Näheres zur Akquisition, die du jetzt kurz erwähnt hast, auch für die Hörerinnen zur Vertiefung noch.
Gerne. Also wir haben damals aufbauend auf einer Basisakquisition im Bereich der Bohrlochkomplettierung. Die Bohrlochkomplettierung ist der nächste Prozessschritt sozusagen nach der Bohrung, ja, in der Öl- und Gasbohrung, muss ich sagen, und heute auch in anderen Bereichen, in der Geothermie zum Beispiel. Aber jedenfalls die Bohrlochkomplettierung haben wir ein zweites großes Unternehmen gekauft, aufbauend, wie gesagt, auf einer Basisakquisition, die wir 2 Jahre vorher gemacht haben, und sind damit natürlich mit einem wahnsinnig innovativen Produkt, was damals unglaublich viele Alleinstellungsmerkmale hatte, sind damals in einen Markt hineingegangen, der halt einfach einen riesen Hochlauf erlebt hat. Und das war eben dieser Fracking-Markt in den USA. Und ich werde nie vergessen, wir haben aufgrund der Transaktionsstruktur, also wir hatten einen Teil des Kaufpreises in der Put-Call-Option geparkt, der auch öffentlich ausgewiesen war, mussten wir ja quartalsweise hier Anpassungen oder Anpassungen der Einschätzungen vornehmen und auch entsprechend berichten. Und ich werde nie vergessen, wir haben damals im Oktober 2017 eine Ad-Hoc-Meldung veröffentlichen müssen aufgrund der guten Unternehmensergebnisse, die den Aktienkurs einfach massiv multipliziert hat. Mhm. Ja. Und das sind so Dinge, die passieren nicht regelmäßig, vor allem das Glück zu haben, dass hier der Markt sowohl das nötige Echo gibt, aber auch intern, also quasi aus dem Unternehmen heraus das nötige Echo gegeben werden kann, das ist eine Besonderheit und da ist man schon stolz drauf, wenn man da dabei sein durfte und vielleicht sogar auch mitgestalten durfte.
Und Bottomline, muss man sagen, ist die Aktie mit das Beste, was man am Wiener Markt in dieser Zeit auch gesehen hat. Wir haben jetzt über die 3 Krisen kurz gesprochen und eine haben wir weit ausgeholt, das war etwas, was SBO betroffen hat und eine Riesenchance daraus geworden ist. Ich denke, die anderen beiden Dinge werden die großen Krisen sein, die uns alle gehittet haben, die Pandemie und auch jetzt natürlich der traurige Krieg in der Ukraine. Liege ich da richtig damit?
Ja, vollkommen richtig. Die Pandemie kam für alle überraschend. Es gab ein paar Personen, die hier wahrscheinlich eine bessere Einschätzung hatten als ich persönlich im Vorlauf, aber tatsächlich kam das völlig überraschend und wir haben halt darauf zurückgreifen können, das war schon ein großes Asset, dass wir halt einfach Krisenmanagement gewohnt waren und mit dieser Krise letztendlich umgegangen sind wie mit jeder anderen Krise. Wir haben halt einfach sozusagen hier das Unternehmen entsprechend umgedreht und dann aber auch schnell dann wieder rückgedreht, wie wir dann gesehen haben, der Markt attraktiviert sich doch. Und ich glaube, zur Ukraine-Krise kann man nicht viel sagen, außer dass es ein ausgesprochen abscheuliches Ereignis ist. Ja. Nicht Ergebnis, sondern Ereignis ist. Und von dem her kann man so beantworten. Ja.
die SBO-Aktie ist im Ende Pandemie und ich hoffe, ich liege da richtig mit dem Ende Pandemie im Jahr 2022, wenn ich das mal so sagen darf, auch als stärkste Aktie am Wiener Parkett hervorgegangen. Wir durften da deinen CEO, den Gerald Krommann, auszeichnen mit einem Award dafür. Ist man schon stolz, oder? Wenn man so aus einer Krise rauskommt, und letztendlich hat es ja auch einen Wiener Börsepreis dafür gegeben, den ihr übernehmen dürftet.
Ja, tatsächlich ist man da sehr stolz drauf. Ich gebe zu, mir ist der Stolz ist dargekommen, A, wie ich ihn in der Hand hatte und B, wie ich dann auch im Detail erfahren habe, wie sich der eigentlich zusammensetzt. Das ist durchaus eine große Anerkennung fürs Unternehmen, für den Gerald Krommann, aber auch für die Personen, die hier mitgewirkt haben im Hintergrund. Und also das macht schon sehr viel Spaß. Also ich kann allen Kollegen und auch allen Vorständen empfehlen, diesen Börsepreis anzustreben.
Wunderbar. Ich habe ja im Vorfeld voller Stolz geäußert, dass ich über die Anmoderationszeile drüber gekommen bin, und das Sustainability ist immer schwer auszusprechen. ESG, wir wissen, worum es da geht. Bei dir ist es, glaube ich, ein großes Steckenpferd, sowohl privat als auch für die Company, und das gehört ja seit einiger Zeit auch zu deinem Aufgabengebiet bei der SBO. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, wie es damals geheißen hat, heute heißt es ja ESG, weil es einfach mehr Facetten bekommen hat, ist natürlich ein Megatrend. Und es war relativ bald klar, und wenn ich sage relativ bald, rede ich so um das Jahr 2016, 17 rum, war relativ bald klar, dass das einfach ein Riesenthema werden wird. Ja, beginnend natürlich mit den Kapitalmärkten, die mal so ein bisschen Interesse gezeigt haben, beziehungsweise einige Fonds haben sich relativ früh auch positioniert, wie sie mit dem Thema umgehen. Und klarerweise haben auch wir gemerkt, dass da oder dort halt gewisse Namen halt einfach nicht mehr erreichbar sind für uns. Aber okay, das haben wir gesehen. Mittlerweile ist es doch ein breites Thema geworden. Zunehmend wird es auch durch die Regulatorik verlangt, mitunter auch ein Bankenthema, und was wir natürlich auch sehen, es wird auch zunehmend ein Lieferkettenthema. Ich gebe zu, ich persönlich und wir als Unternehmen haben sehr früh begonnen, damit zu arbeiten, bereits im Jahr 2017, haben, glaube ich, nicht unsere Hausaufgaben gemacht, sondern auch wirklich aktiv Projekte angestoßen in diesem Bereich, weil wir glauben, dass hier einfach noch massiver Bedarf hier gegeben sein wird, sich hier auch entsprechend strategisch zu entwickeln. Das Ergebnis aus all diesen Jahren der Arbeit ist ja letztendlich auch die Strategie 2030, die vor einem Jahr präsentiert worden ist, die einen sehr ESG-starken Anstrich auch natürlich hat, im Hinblick auf die anstehende Transformation. Jedenfalls haben wir sehr früh damit begonnen zu arbeiten. Ich habe persönlich zunehmend Spaß, auch mit diesen Themen zu arbeiten. Und es ist vollkommen richtig, du hast es angesprochen. Ich habe auch zunehmend die Möglichkeit, auch dieses Know-how, was ich hier dort aufbauen kann, auch in anderen Formationen hier auch anzubringen.
Da komme ich dann noch dazu.
Genau, und insofern schließt sich hier wiederum ein Kreis, der sicherlich für alle meine Lebensbereiche fruchtend ist, und das macht schon Spaß, ja.
Bevor ich dann zu dem komme, zu dem ich noch kommen will, wie ich jetzt mich selbst gespoilert habe, irgendwie noch kurz General Counsel. Bist du auch bei der SBO? Klingt sehr mächtig. Was macht man da bei einem ATX-Unternehmen als General Counsel?
Das ist grundsätzlich unterschiedlich, weil es eine sehr breite Berufsdefinition ist. In unserem Fall ist es natürlich vorwiegend, ich sage mal, Beteiligungsmanagement aus rechtlicher Sicht, beziehungsweise schaut man sich auch punktuell rechtliche Themen an im Konzern, und das ist einfach eine sehr, sehr breite Rechtsposition. Mhm.
Ich bin ja immer sehr stolz auf die Zierer, die es in Österreich gibt, Circle Investor Relations und so weiter. Du hast ein paar Skills, die andere, glaube ich, nicht so stark haben in Richtung Legal und so weiter. Gibt es auch irgendein Steckenpferd innerhalb der Ziererarbeit, dass du dir ein bisschen stärker auf die Fahnen geheftet hast? Geheftet, ja, sagt man.
Ja, also die Zierer, also der Zierer sind wir natürlich und bin ich sehr stark verbunden. Die Zierer macht einen wirklich fantastischen Job in vielen Bereichen. Der Vorstand ist großartig und sehr, sehr innovativ. Tatsächlich hatte ich die große Chance, das Privileg, auch einige Meter mit dem Zierer-Vorstand gehen zu dürfen im letzten Jahr. Also ich habe das Thema der virtuellen Hauptversammlung, nämlich der virtuellen Hauptversammlung im Dauerrecht hier mit begleiten dürfen. Und es scheint es so zu sein, dass es auch wirklich eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen hat. Letztendlich das Gesetz sozusagen steht ja vor der Tür. Und von dem her, das war ein spannender Weg, den wir gemeinsam gehen durften. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sozusagen auch ein bisschen mich in die ZIRA aktiv einbringen durfte. Sicherlich auch bedingt durch meinen Hintergrund, durch die Rechtsexpertise.
Letzte Frage jetzt mal noch zur SPO und dann komme ich noch zu dem, was ich noch fragen wollte. Mitte 2023 sind wir jetzt. Wie bist du zufrieden mit der Positionierung vom Unternehmen jetzt, mit der Aktie, mit dem Handel und so weiter und so fort?
Also das ist eine diffizile Frage, weil wir, und gut, dass du den Zeitpunkt auch gebracht hast.
Zeitstempel immer wichtig, ja.
Zeitstempel ist da hochwichtig, weil wir natürlich gelernt haben, der Kapitalmarkt hat eine wahnsinnig spannende Dynamik und tatsächlich die Zuhörer, die den schönen Podcast hier vielleicht in einem halben Jahr hören, werden sich wundern, was ich hier erzählt habe. Aktuell sind wir in einer Phase, die sicherlich nicht von einer Erwartungshaltung, sondern eher von einer Wartungshaltung geprägt ist. Also man sieht hier, dass Investoren sich in irgendeiner Form orientieren. Wir haben wahnsinnig viele Einflüsse auf den Markt momentan. Sicherlich geprägt durch die Zinskurve, aber auch durch viele andere Themen. Was sicherlich enttäuschend ist im aktuellen Umfeld und worunter wir alle leiden momentan, ist die äußerst geringe Liquidität. Ich schaue mir das Thema in den letzten Wochen sehr genau an. Wir haben teilweise eine Liquidität, die ist bei einem Drittel vom letzten Jahr und von den letzten Jahren. Und das jetzt nicht nur punktuell über einzelne Tage, sondern wirklich über ganze Zeitreihen hinweg. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich äußerst unbefriedigend ist. Ansonsten weiß ich natürlich auch jetzt doch lange im Kapitalmarkt gewesen zu sein. Typischerweise dreht der Markt dann auch irgendwann wieder rum. Und wie gesagt, deswegen kann ich nochmal betonen, vielleicht bin ich in einem Monat schon völlig outdated mit meiner Aussage. Ich hoffe, dass es so ist.
Es betrifft ja nicht nur die SPO, das Thema Liquidität ist ein riesiges im Markt natürlich. Ich probiere ja auch, ich muss ein bisschen das auch wieder erwähnen, an einem Österreich-Produkt, an einem sparplanfähigen, an internationalen zu arbeiten mit der Wiener Börse. Danke für die Zusammenarbeit bei der Geschichte. Schauen wir mal, ob was rauskommt dabei, dass da was Schönes für everybody letztendlich da ist. So, und jetzt komme ich zu dem, wo ich dich zuerst noch unterbrochen habe, weil ich noch über die SPO weitersprechen wollte. Aber du spendest dein Know-how, dass du da, wenn ich das mal so sagen darf, über die Jahre aufgebaut hast, Lieferketten hast du genannt, auch für ein Projekt, das seit 2019 entsteht und eigentlich immer größer wird. Du bist Founder von ESG Chain. Man kann sich vorstellen, aber was genau steckt dahinter und was ist die Idee und wo soll es hingehen?
Ja, also das ist tatsächlich richtig. Bin eigentlich Co-Founder, will meine Kollegen jetzt nicht in den Hintergrund stellen, aber ich habe tatsächlich diese privilegierte Rolle, dass ich hier vor allem das ESG, das ESG-Know-how hier einbringen darf. Tatsächlich steht dahinter letztendlich eine Plattform, und ich betone wirklich eine Plattform, weil es mehr als eine IT-Lösung ist, die direkt abzielt auf das Lieferkettengesetz, also direkt abzielt auf eine Lösung einer neuen Regularie, die von der Europäischen Union kommt, die ohne Technik in dieser Form auch gar nicht handelbar sein wird für Unternehmen. Ja. Und da freue ich mich, dass ich hier mein Know-how spenden darf, und sind viele, viele sehr, sehr gescheite Köpfe mit dabei, passiv oder aktiv, und das macht viel Spaß.
Wenn ich jetzt die große ATX und Zierer-Familie, ich mach's breiter, sind das potenzielle Anwender dieser ESG-Chain?
Mit Sicherheit, ja. Also ich werde jetzt sicherlich keine Werbung machen, aber grundsätzlich natürlich, weil, wie gesagt, dieses Lieferketten-Thema so ein bisschen so ein, ich sage mal, Ausreißer aus diesem gesamten European Green Deal ist, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, aber eine Schärfe hat, eine Härte hat, die wir, glaube ich, so auch noch gar nicht kennen oder kannten. Und von dem her, ja, wird es sicherlich Anknüpfungspunkte geben.
Wunderbar. Ein Karriere- und Werdegang-Podcast ist das ja. Ich glaube, du hast dich im Vorgespräch irgendwann als alter Hase gesagt, junger alter Hase, jetzt zu dir. Wir haben jetzt über dich gesprochen, aber du gibst ja dein Wissen auch durchaus weiter, jetzt zum Beispiel über Bücher, über Keynotes, über Fachhochschulen und so weiter. Auch da ein paar Worte, wie du dich da engagierst.
Ja, also tatsächlich macht es mir sehr, sehr viel Spaß, zum einen mit Wissenschaftlern zum Arbeiten, zum anderen auch mit, vor allem mit jungen Leuten zu arbeiten. Und deswegen habe ich einen Weg gefunden, der zweigleisig ist. Zum einen, dass ich vor allem im IT-Bereich, im angewandten IT-Bereich, ich bringe das Schlüsselwort Artificial Intelligence hier auch sozusagen meine Positionen, meine Interpretationen hier zum Besten geben darf. Habe jetzt vor ein paar Monaten bei der International Data Science Conference die Keynote Speech halten dürfen und habe dort über sozusagen die Historie des Rechts bis eben zu den neuen Akten, die hier kommen, hier ein bisschen aufarbeiten dürfen, auch ein bisschen humoristisch aufarbeiten dürfen. Das macht dann sehr viel Spaß. Und parallel dazu habe ich eben meine Schreibtätigkeit hier, meine Buchtätigkeit im Bereich IT. Und die andere Seite ist, dass ich eben tatsächlich auf österreichischen Hochschulen hier mein Wissen teilen darf. Da geht es wirklich vor allem den Querschnitt Investor Relations, aber vor allem auch sehr, sehr stark Kapitalmarkt und Unternehmensrecht. Und mit jungen Leuten zu arbeiten ist nicht nur interessant, sondern auch inspirierend, weil junge Leute, die halt heute zwischen, ich sage mal, 20 und 25 sind, eine andere Sichtweise auf viele, viele Dinge haben, als wir das haben. Und da kann ich auch zugegebenerweise auch sehr, sehr viel mitnehmen, dann auch in die eigene Tätigkeit und auch in die Tätigkeiten der SBO.
Und das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil dieser Dialog mit den jungen Menschen ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell für unser aller Weiterkommen. Lieber Andreas, danke, dass du da warst. Für mich war es eine Highlight-Folge. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch gleich in eine kleine Sommerpause verabschieden für diese Podcast-Reihe. Und wir werden uns dann höchstwahrscheinlich Mitte, Ende August wieder regelmäßig dreimal die Woche hören. Aber zunächst einmal ciao von meiner Seite heute.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und auf eine gute Zukunft.
Tschüss. Schönen Sommer.